Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Es ist soweit. Wir haben sie erreicht. Die wohl spannendste Zeit der NFL-Saison. Die Playoffs. Die Regular Season ist abgeschlossen. Heißt, wir gehen volle Fahrt rein in die alles entscheidende Phase in der NFL. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Wir wissen mittlerweile ja alle Playoff-Partien, alle Matchups und genau das werden wir, Patrick Grebin und Kevin Vichus, in diesem Podcast auch tun. Ich grüße dich, Kevin. Hi.
Sei gegrüßt.
Ja, ich habe es gerade ja schon gesagt, die Playoffs stehen vor der Tür. Wir haben alle Matchups, die uns in dieser Wildcard-Round der 2023er Playoffs begegnen werden. Und wir fangen natürlich an mit der American Football Conference, mit der AFC. Und da würde ich mal sagen, starten wir mal mit dem zumindest auf dem Papier wahrscheinlich am wenigsten spannenden Matchup, und das ist das zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers. Die Buffalo Bills haben sich ja so ein bisschen wieder gefangen jetzt gegen Ende der Regular Season, und auch die Pittsburgh Steelers haben es relativ knapp in die Playoffs geschafft. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass zumindest die letzten Spiele relativ ähnlich aussehen. Wir haben 2 Losses und 3 Wins bei den Steelers in den letzten 5 Spielen. Und genauso sieht das auch tatsächlich bei den Buffalo Bills aus. Aber man muss natürlich sagen, die Steelers, ja, ohne TJ Watt, mutmaßlich, hatte ich zumindest, glaube ich, gestern oder vorgestern so gelesen gehabt, schon nochmal deutlich dezimierter und natürlich auch von ihren Chancen her deutlich geschmälert, oder?
Ja, ich glaube, wir haben uns ja vorgenommen, in den nächsten Minuten alle Playoff-Games mal zu previewen. Und ich glaube, das ist das, über das es am wenigsten zu erzählen gibt. Denn du sprichst es an, TJ Watt, der Lichtblick in diesem Pittsburgh Steelers-Team ist raus, das ist bestätigt. Und damit ist auch die letzte Resthoffnung darauf gestorben, dass die Steelers in diesem Spiel irgendwas holen. Also ich bin jetzt niemand, der Sportwetten macht, aber für all diejenigen, die es sind unter euch, also die Bills werden dieses Spiel zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers nicht verlieren. Also ich sehe keine Welt, in der Mason Rudolph, eine Offense angeführt von Mason Rudolph, ein Spiel in den Playoffs bei den Buffalo Bills gewinnt. Ob es der Homefield Advantage für die Bills ist, ob es das Quarterback-Duell ist, ob es die Tiefe des Kaders ist. Alles spricht für die Buffalo Bills. Und ja, die Steelers haben es mal wieder in die Playoffs geschafft. Ja, Mike Tomlin hat es mal wieder zu einem positiven Rekord geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und mal wieder werden die Steelers sich in der ersten Runde verabschieden. Da sind offensiv ein paar Playmaker da. George Pickens, Deontay Johnson, Najee Harris, der mit Negativgeschwindigkeit sich vorwärts bewegt. Alles cool. Aber bitte, so, die Bills laufen, du hast es ja auch gerade angesprochen, zum richtigen Zeitpunkt jetzt heiß, hatten zu Beginn und zur Mitte der Saison richtig Probleme, kommen jetzt mit einem Sieg gegen die Dolphins, haben sich den 2. Platz in der AFC gesichert, Josh Allen wirkt nochmal reifer und keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen kannst, aber ich sehe einfach keine Welt, in der die Pittsburgh Steelers in dem Spiel mithalten können. Ihre einzige Chance wäre gewesen, die Bills, also das Spiel möglichst low-scoring zu halten, mit dieser Defense irgendwie dann vielleicht sogar 1-2 Big Plays zu haben und dann das Spiel dreckig zu gewinnen. Aber ohne TJ Watt, dem Leistungsträger schlechthin, ist diese Defense einfach auch nicht so gut und nicht gut genug, um die schwache Offensive irgendwie zu tragen. Und dann wird es einfach schwer, genug Punkte aufs Scoreboard zu packen, um irgendwie die Bills zu besiegen.
Kurzum, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist, ja, wie du schon gesagt hast, also ich sehe auch tatsächlich keine Welt, in der die Steelers realistischerweise die Bills besiegen werden. Die Bills werden früh genug in diesen Playoffs wieder choken. Da bin ich mir äußerst sicher, aber das wird nicht in der Wildcard Round gegen die Pittsburgh Steelers passieren. Du hast es auch gesagt, gerade natürlich die Defensive ist immer so ein bisschen das Schmuckstück der Steelers gewesen in dieser Saison. Ich meine, ich hatte es ja auch am Anfang der Saison, hatte ich den Steelers ja sogar aufgrund dieser schlechten Offensive eher den First Overall Pick als die Playoffs predicted. Das hat sich jetzt nicht bewahrheitet, aber das liegt eben nicht an der grandiosen Offense, sondern eben ja an der Defense, die halt eben sehr, sehr gut funktioniert und einem sehr guten Coaching. Aber auch das wird die Steelers an diesem Abend nicht gegen die Buffalo Bills retten, weil da einfach ja der Klassenunterschied nochmal zu groß ist in meinen Augen. So, natürlich, klar, es gibt immer mal wieder die Möglichkeit, dass du wirklich einen unfassbar schlechten Tag erwischt bei den Buffalo Bills und dich dann irgendwie retten kannst, aber das ist, ein bisschen, Kartentrickserei, die wir hier auspacken müssten oder Voodoo-Puppen, weil ich sehe tatsächlich auch keine Möglichkeit. Ich meine, ja, in der Preseason haben sie einen Achtungserfolg gelandet gegen die Bills, aber das ist halt eben auch die Preseason. Da gab es ein 27-15 im zweiten Spiel. Aber das ist, wie gesagt, eben die Preseason, sollte man also nicht allzu hoch hängen. Und dementsprechend gebe ich dir da vollkommen recht, dass ich tatsächlich nicht sehe, dass die Buffalo Bills da die Back fumblen und die Pittsburgh Steelers in irgendeiner Form in der nächsten Runde stehen werden. So, dann würde ich sagen, Flux, du hast es schon angesprochen, wir wollen alle 6 Playoffs-Matchups hier durchgehend besprechen und analysieren. Deswegen machen wir uns gleich mal auf zum zweiten Matchup in der AFC. Und das ist das der Houston Texans gegen die Cleveland Browns. Mindestens ein Team hätten wir so wahrscheinlich nicht in den Playoffs gesehen. Die Houston Texans als viertplatziertes Team in die Playoffs reingerutscht, also wirklich ein sehr, sehr starker Achtungserfolg für das Team, das ja, wie gesagt, mit CJ Stroud spielt. Jetzt geht's gegen die Cleveland Browns und auch hier natürlich ein ganz interessantes Matchup. Es wäre noch ein bisschen interessanter, wenn der ich verkneife mir jetzt hier böse Wörter, wir wollen ja jugendfrei bleiben. Quarterback, der eigentlich bei Cleveland der Starting Quarterback wäre, mitspielen würde. Da er das aber mutmaßlich nicht tut, kommt es leider nicht zum interessanten Aufeinandertreffen von Deshaun Watson mit seinem Ex-Team. Und auch so sehe ich tatsächlich bei diesem Spiel einen relativ offenen Ausgang, muss ich sagen. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass auch die Browns als schlechter platziertes oder als schlechter gesetztes Team, Browns als Fünfter, die Texans als Vierter in den Playoffs, dass auch die Browns dieses Spiel sich durchaus holen könnten, was meiner Meinung nach alleine schon daran liegt, dass die Browns Offensive von einem Mann aufs Feld geführt wird, der deutlich mehr Playoff-Erfahrung hat als CJ Stroud. Und das ist kein geringerer als Joe Flacco, der seines Zeichens ja sogar schon Super Bowl-Champion ist.
Ja, also das ist eine der spannendsten Geschichten eigentlich, die ganze Sache um Joe Flacco und generell das Matchup. Ich finde es super spannend. Du hast es gesagt, die Texans squeezen sich in die Playoffs dank des Choke-Jobs der Jacksonville Jaguars in der letzten Woche. CJ Stroud, eine überragende Geschichte, auch nach dem Ausfall von Tank Dell, seinem Nummer 1 Receiver, dass sie dieses Team, also er und auch Head Coach DeMeco Ryans, dass sie dieses Team trotzdem auf Kurs halten konnten. Ich finde, dieses Team macht Spaß, wird sich dann zeigen, wie nachhaltig das ist in der nächsten Saison, aber im Verlauf dieser Saison hat es einfach Spaß gemacht, den Texans zuzugucken. Auf der anderen Seite sind aber auch die Cleveland Browns eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, oder ich denke, wir können uns alle zurückerinnern. Saisonbeginn verletzt sich Nick Chubb, der beste Offensivspieler dieses Teams. Und wir sagen alle, ja gut, okay, das war es jetzt schon eigentlich für die Browns, trotz all des Talents. Dann hat sich Deshaun Watson ja zeitweise gefangen, war dann auch wieder verletzt und jetzt wissen die Browns gar nicht so wirklich, wie sie ihn evaluieren sollen, immer noch nicht. Und er ist raus und dann hieß es, okay, jetzt war es das endgültig, weil deine Backups sind DTR und PJ Walker, die beide keine NFL-Qualität besitzen. Wer soll da Bälle werfen? Und dann kommt Joe Flacco wortwörtlich von der Couch in die NFL und führt dieses Team in die Playoffs. Und das ist eine Leistung, die ich super finde und eine Sache, die diesen Sport auch so faszinierend macht. Analytisch betrachtet glaube ich, das sehe ich die Browns tatsächlich vorne, aus dem Grund, dass diese Defense halt einfach unfassbar stark ist. Also Myles Garrett ist ein Monster, die Secondary ist stark, wobei ich heute gehört habe, dass Denzel Ward sich im Training verletzt hat und questionable ist fürs Wochenende. Ungeachtet dessen hast du Playmaker auf jeder Position, offensiv, Amari Cooper macht sein Ding gut, David Njoku auf Tight End gefällt mir richtig gut. Du hast einfach eine ganze Menge Playmaker da, auch ohne Nick Chubb. Und das Laufspiel absolut funktioniert ja auch.
Auch gerade defensiv, du hast es angesprochen, du hast auch Za'Darius Smith zum Beispiel, du hast Greg Newsom,
stimmt, ja,
auch questionable, aber trotzdem, Uwusu Koramora ist auch noch mit dabei, also gerade defensiv hast du da wirklich einiges, das sehr, sehr viel Spaß macht. Dementsprechend ja, wollte ich dir nur kurz beipflichten.
Ja, genau, und somit ist die einzige Sache halt Joe Flacco, bei all den Lobpreisungen muss man sagen, er wirft halt auch viele Interceptions, also das ist halt dem geschuldet, dass er das Playbook noch nicht so tief kennen kann und dass die Teamchemie zwischen ihm und dem Rest noch nicht so da sein kann wie bei anderen. Und somit wird die Frage halt einfach sein, wer kann seine Fehler minimieren? Ist es CJ Stroud gegen diese starke Defense oder ist es Joe Flacco, der noch nicht so integriert in dieses Team ist? Und wie schon gesagt, ich gehe mit den Browns, ich glaube CJ Stroud fehlen dann offensiv wahrscheinlich auch eben diese Playmaker. Nico Collins, ja, aber weiß ich nicht, ob das reicht gegen dieses Team. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass die Texans genug Punkte machen werden. Und die Browns brauchen eben nicht viele Punkte, um diese Spiele zu gewinnen.
Ja, das ist vollkommen richtig. Da bin ich auch bei dir. Wie gesagt, ich sehe es tatsächlich als relatives 50-50-Matchup, muss ich sagen.
Ja, also
vielleicht 60-40. Gehen, ne? 60-40 Cleveland Browns. 60-40 Cleveland Browns, aber eher in Richtung 50-50, 55-45 so. Eben weil, wie du schon gesagt hast, die Browns ein wirklich sehr, sehr starkes Team am Start haben. Eben mit diesem Malus Joe Flacco. Ja, er hat gute Spiele gemacht, aber es waren halt eben jetzt auch nicht die Playoffs. Die sind nochmal ein anderes Thema, auch wenn er eben der erfahrenere, deutlich erfahrenere Playoff-Quarterback ist. Haben wir eben ja die Tatsache, dass er nicht mehr der Jüngste ist, plus eben, dass er das Team noch nicht so gut kennt. Dementsprechend glaube ich zwar, dass die Cleveland Browns sich dieses Matchup holen werden, allerdings wird es ein sehr, sehr knappes Ding. Und auch die Houston Texans sehe ich nicht komplett chancenlos, ehrlich gesagt.
Ja, also je mehr Punkte fallen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Texans das Ding gewinnen.
Also alle Cleveland Brown Fans sollten auf ein Low-Scoring-Game hoffen. Zumindest wenn sie wollen, dass ihr Team dann in die Divisional Round einzieht. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass es eins der spannenden, wie du ja auch schon gesagt hast, eins der spannenderen, wie auch immer man das nennen möchte, Matchups in diesen Playoffs wird. Ich habe es trotzdem jetzt bei der AFC nicht als letztes Matchup gesetzt. Das einfach, weil ich mich so ein bisschen verpflichtet fühle, das nächste Matchup als das Top-Matchup zu bezeichnen. Was einfach daran liegt, dass es nicht nur spannend ist, weil es zumindest in meinen Augen auch relativ eng werden könnte für beide Teams. Also auch hier in diesem Matchup sehe ich kein klar besseres Team, ehrlich gesagt. Oder kein Team, wo ich klar sagen würde, das holt sich den Sieg. Und das kann natürlich nur eins sein, richtig. Dass der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Kevin, ich habe es jetzt gerade eben schon so ein bisschen angeteasert. Kansas gegen Miami, Kansas City gegen Miami. Ist für mich auch ein relativ ausgeglichenes Matchup, muss ich sagen. Ja, die Miami Dolphins diese Saison sehr, sehr stark gespielt. Aber die Kansas City Chiefs, ich habe da tatsächlich auch die Tage erst mit meinem Mitbewohner drüber gequatscht, haben einfach so ein bisschen den Benefit of the Doubt, ehrlich gesagt, bei mir.
Ja, also ich bin bei dir, dass das Spiel, also ist das Topspiel in der AFC in der ersten Runde, ganz klar. So kriegen auch endlich die Chiefs die Rückkehr des Tyreek Hill nach Arrowhead, wurde ihnen ja verwehrt, dadurch, dass das Spiel letztmalig in Frankfurt stattgefunden hat. Jetzt gibt's das Spiel und vielleicht fangen wir damit auch an, mit den Temperaturen, denn das wird ja von vielen jetzt schon als großer Faktor betrachtet, dass es eben in Arrowhead, also in Missouri stattfindet, wo ich glaube um die 0 Grad erwartet werden.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen, dass Tua, sorry, falls ich dir da jetzt seinen Tag mit kaputt mache, noch kein Spiel unter 10 Grad oder so gewonnen hat.
Nee, genau. Und das wird halt der entscheidende Faktor sein. Das ist natürlich das Team, ich meine, die Miami Dolphins, die kommen aus Florida, ne? Das ist halt ein anderes Wetter gewöhnt. Will jetzt nicht sagen, sie können auswärts nicht gewinnen. So, aber das hilft natürlich schon den Kansas City Chiefs zu wissen, wie ist diese Playoff-Atmosphäre nicht nur in Kansas City, sondern auch bei diesen Temperaturen. Wird sich zeigen, ob das den Chiefs einen entscheidenden Vorteil gibt, weil auf der anderen Seite muss man sagen, man wirft den Dolphins gerne vor, dass sie keine guten Teams schlagen in der Saison und eigentlich nur gegen Bottom Feeders, also gegen schlechte Teams einfach gut spielen. Ja gut, die Chiefs, die schlagen jetzt auch nicht gerade die Creme de la Creme. Also die stehen statistisch, wer sich das mal angucken möchte, auch nicht viel besser gegen Playoff-Teams da. Sondern auch Niederlagen gegen die Bills und gegen andere Playoff-Teams aus der AFC und NFC. Also das cancelt sich meiner Meinung nach tatsächlich mehr aus, als andere wahrhaben wollen. Und dann ist eben die entscheidende Frage, was schwerer wiegt bei den Chiefs. Ich glaube, es steht und fällt nicht mit den Dolphins. Ich glaube, die Dolphins werden ihr Ding schon machen. Die Frage wird eher sein, überwiegt diese starke Defense der Chiefs und Patrick Mahomes und Travis Kelce und Andy Reid? Oder überwiegt die Tatsache, dass keiner der Receiver außer Rashee Rice irgendwie Bälle fangen kann und die vermeintlichen Big Plays einfach ausbleiben? Weil man sagt immer, oder ich habe mich jetzt die letzten Wochen und Monate, hieß es immer, the offense will be fine, weil die Defense der Chiefs halt so gut war und man gesagt hat, na, wenn man die Wahl hätte, dann nimmt man doch die starke Defense und vertraut darauf, dass die Offense und Patrick Mahomes sich selber irgendwie findet. Ja gut, aber wir reden jetzt nicht von Woche 6 oder Woche 8, wir reden von der ersten Woche der Playoffs und es ist immer noch nicht gefixt und es wird sich auch nicht fixen. Und irgendwann hat man auch bei Patrick Mahomes gesehen, dass sein Vertrauen in diese Receiver nachgelassen hat. Er wurde frustrierter, das ganze Team war frustriert und alles. Also verwundbarer als jetzt waren die Chiefs in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren, 5, 4, wahrscheinlich nicht, noch nie. Und die Frage wird jetzt eben sein, kann Tua unterhalb von 10 Grad Spiele gewinnen? Können die Dolphins diese high-powered Offense gegen eine gute Defense aufs Spiel bringen? Wenn ja, und damit komme ich zu meinem Take, glaube ich, dass die Dolphins gewinnen. Ich glaube, diese Chiefs-Dynastie, Patrick Mahomes macht sein Ding, ja, die Defense macht ihr Ding, aber ich traue den Receiver nicht. Travis Kelce wirkt in der Saison nicht mehr wie derjenige, der die letzten Jahre war. Und wann, wenn nicht jetzt, sind die Chiefs schlagbar? Und ich glaube, das wissen die Dolphins und ich glaube, sie werden ihre Lehren aus der Niederlage gegen die Bills ziehen. Und ich sag, die Miami Dolphins gewinnen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich verstehe deine Punkte absolut. Ja, gar keine Frage. Aber das Ding, was ich halt einfach sehe, und das ist auch der Grund dafür, dass ich eben sage, hey, okay, ja, die Kansas City Chiefs, wir haben die hier auch im Podcast schon oft genug geschlachtet in dieser Saison, eben genau dafür, dass sie keine vernünftige Offensive haben im Sinne von, sie stellen Patrick Mahomes nicht die Wide Receiver als Hilfe zur Seite, die er halt bräuchte, um sein volles Potenzial auch ausschöpfen zu können. Aber im gleichen Atemzug muss man halt auch dazu sagen, dass wir das eigentlich bei den Dolphins, bei den Kansas City Chiefs schon seit Jahren bemängeln und trotzdem hat es sie in den letzten Jahren nicht davon abgehalten, in den Playoffs zu scheinen, eben weil sie den besten Quarterback, der aktuell in dieser Liga ist, mit Patrick Mahomes, also quasi als ihren Spielmacher auf dem Feld haben, eben weil sie eine extrem starke Defensive haben und es so halt eben gerade auch mit dem Zusammenspiel Mahomes-Kelsey immer wieder geschafft haben, diesen anderen großen Malus in der Offensive, und das sind die Wide Receiver, seit Jahren irgendwie so zu kaschieren und trotzdem ihre Spiele zu gewinnen, trotzdem am Ende des Tages im Super Bowl zu stehen. Und genau deswegen gebe ich tatsächlich hier den Kansas City Chiefs tatsächlich den Vorteil. Was eben auch noch dazu kommt, ist, dass die Miami Dolphins super unerfahren sind, was Playoffs angeht. Und es ist halt, ja, das Problem ist halt einfach, dass du dieses eine Spiel nur hast. Das ist nicht wie der NBA, wo du eine sieben Spiele, wo du sieben Spiele quasi hast, theoretisch, wo du vier Spiele gewinnen musst, um in die nächste Playoff-Runde einzuziehen. Dann würde ich tatsächlich sogar den Miami Dolphins das Ding geben, aber ich glaube, in diesem einen Spiel schaffen es die Kansas City Chiefs, A, aufgrund ihrer Erfahrung und B, eben aufgrund der starken Defensive und eben der Tatsache, dass sie den besten Quarterback der Liga in ihrem Team haben, schaffen sie es, die Miami Dolphins zu schlagen. Wäre jetzt so mein Take dazu. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu ergänzen möchtest. Mir zum Beispiel vollkommen recht geben oder so.
Das tue ich grundsätzlich sehr ungern, aber
das ist vollkommen richtig.
Weil du ja das Stichwort NBA aufgemacht hast, wollte ich dazu auch gerade also quasi ein Gegenargument bringen. Und zwar, du weißt ja, ich bin Lakers-Verfechter, und vor ein paar Jahren, als die Lakers, ich glaube, das war das zweite oder dritte Jahr mit LeBron James, ich glaube, es war das Jahr nach der Bubble, hat man dem Team nachgesagt, ja, natürlich, war keine gute Regular Season, gerade irgendwie so in die Playoffs gekommen, Anthony Davis ein paar Mal verletzt gewesen, LeBron James ein paar Mal verletzt gewesen, aber das ist ja ein Championship-Team, die haben diesen berüchtigten Schalter, den sie einfach umlegen können, weil die wissen ja alle, wie es geht und wann es ernst wird. Und dann funktioniert das schon. Und wie ist es ausgegangen? Sie sind sang- und klanglos in der ersten Runde, ich glaube, gegen die Phoenix Suns ausgeschieden. In der NFL erinnert mich das an die Chiefs im Super Bowl gegen die Buccaneers. Jetzt kann man sagen, die Buccaneers waren natürlich deutlich besser, als es die Dolphins sind. Aber auch da hat man die O-Line der Chiefs in den Spielen vorher als klare Schwachstelle ausgemacht. Man hat gesagt, die O-Line ist nicht gut genug. Natürlich hast du Tyreek Hill und du hast Travis Kelce. Aber die O-Line, das wird ein Problem. Aber ja, auf der anderen Seite, Patrick Mahomes, der macht das schon irgendwie. Das Einzige, was Patrick Mahomes gemacht hat, ist um sein Leben gerannt und die Chiefs haben den Super Bowl verloren. Und ich sehe das ähnlich. Also ich sehe dieses, man attestiert dem Team berechtigterweise aus Respektsgründen, dass sie das irgendwie schon hinkriegen, dass Mahomes das irgendwie schon hinkriegt. Aber ich glaube halt nicht. Ich glaube halt, es ist nicht einfach so, er kann die Bälle nicht selber fangen.
Ja,
er
aber
kann
wenn du
es einfach.
Aber
ich nicht.
Ganz,
ich verstehe es nicht.
Ganz kurz, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, aber wenn du doch jetzt schon die Saison nach dem Mickey Mouse Championship der Lakers irgendwie.
Warum haben die Celtics ihn deswegen denn nicht gewonnen?
Mit rein nimmst.
Wenn es so leicht war.
Oh, ich lieb's.
Alle, die sagen Mickey Mouse Championship, ja, okay, war offenbar zu schwer für dich. Was sagt das denn dann über dein Team aus, wenn du dich in der ersten Playoff-Runde verabschiedet hast?
Nach dem Mickey Mouse Championship der Lakers. So. Ja, ja. Wenn du jetzt auf die Playoffs danach mit gegen die Phoenix Suns zu sprechen kommst, so, dann drehen wir das Ganze doch jetzt um, ja? Dann drehen wir das Ganze doch jetzt um und transferieren das in die NFL. Glaubst du, die Phoenix Suns hätten es geschafft, die Lakers in einem Spiel zu schlagen? Ich sage nein. Das Spiel wäre an die Lakers gegangen. Aber weil du halt eben, das ist ja das, was ich gerade eben auch gemeint habe, die Miami Dolphins würden es in einer 7-Spiele-Serie, würde ich zu 100% sagen, Miami holt sich das Ding, eben weil du viel bessere Möglichkeiten hast, dich nochmal genauer auf deinen Gegner einzustellen. Wirklich, du hast mindestens 3 Spiele, die du theoretisch verpennen kannst, von denen du dann, du kannst von einem 0-3 wieder zurückkommen, wenn du deinen Gegner eben vernünftig studierst und die 3 Spiele dir eine Lehre sein lässt, ja. So, und das hast du eben in der NFL nicht. Du hast ein Spiel und in diesem einen Spiel musst du performen, in diesem einen Spiel musst du alles über deinen Gegner wissen, was du wissen musst. Und du musst es eben schaffen, in diesem einen Spiel diesen Gegner zu besiegen. So, und das ist, wie gesagt, das sage ich sehr, sehr selten. Du kannst dir, mein lieber Kevin, diesen Tag auch gerne ganz, ganz, ganz tiefrot in deinem Kalender anixen. Die Lakers hätten das Spiel gewonnen oder hätten dieses Playoff-Matchup gegen die Phoenix Suns gewonnen, wenn es nur ein Spiel gewesen wäre. Eben weil du Spieler wie zum Beispiel LeBron James etc. pp. In deinem Roster hast, die über ein Spiel die deutliche Übermacht des Einzelspielers quasi demonstrieren können, aber eben nicht über eine Serie. Und deswegen gebe ich eben den Kansas City Chiefs hier, es ist auch wieder knapp, also wir reden hier auch über ähnliche Win-Probabilities wie im Spiel davor. Ich gehe da auch tatsächlich mit einem relativ knappen 60-40, 55-45, aber eben für die Kansas City Chiefs, weil du hast eine extrem starke Defensive. Wenn du die vernünftig ins Spiel integrierst, dann kannst du den Dolphins, dann kannst du Tua, dann kannst du auch einem Tyreek Hill das Leben zur Hölle machen in diesem Spiel. Plus, du hast den besten Quarterback, der Liga, und ein guter Quarterback kann auch, sage ich mal, mediocre bis unterdurchschnittliche Spieler eben einfach besser machen. Und gerade in solchen Spielen, gerade in solchen Playoff-Spielen, kommt dann eben noch die Erfahrung hinzu, und die haben die Kansas City Chiefs alle mal auf ihrer Seite gegen die Dolphins. Deswegen gebe ich in dem Fall den Chiefs hier den nicht nur Benefit of the Doubt, sondern eben auch das leichte Übergewicht in diesem Playoff-Matchup gegen die Miami Dolphins.
Dann lass mich abschließend nur kurz fragen, wie würdest du das, also würdest du zu den Dolphins switchen, wenn es in Miami stattfinden würde?
Tatsächlich glaube ich ja. Weil zu den Dolphins, zu den Chiefs gehört natürlich auch so ein bisschen, und das ist eben auch das, was ich meinte mit Playoff-Erfahrung und so weiter und so fort, gehört eben auch so diese ganze Arrowhead-Stimmung. Ja, du hast hier den Tomahawk-Job und so weiter und so fort. Du hast dieses Arrowhead so ein bisschen als die uneinnehmbare Festung, gerade in den Playoffs. Das ist ein unfassbar riesiges Stadion. Plus eben noch die Wetterwidrigkeiten, weil halt die Miami Dolphins die Hälfte ihrer Spiele mindestens je nach Gegner in völlig warmem, sonnigem Wetter spielen und eben nicht mit solchen, ja, möglicherweise sehr, sehr widrigen Temperaturen zu kämpfen haben. Dementsprechend, ich meine, ich kann ja mal spaßeshalber gucken. Wie es denn so wettertechnisch ausschaut. Aber wie gesagt, also ich würde tatsächlich sagen, dass ich den Miami Dolphins in Miami zumindest eine noch höhere Chance einräumen würde, sich das Spiel zu ziehen. Aufgrund der Tatsache, dass es in Kansas City im Arrowhead stattfindet, glaube ich nicht, dass sie sich das Spiel holen. Also wir haben hier, ja, wunderschöne minus 17 Grad, sagt Google.
What? Oh Gott.
Am Gut. Sonntag minus 17 und minus 21 in der Nacht. Also das wird eine eindeutig spaßige Nummer für Schönwetter-Quarterback, sag's mir, Tua Tagovailoa.
Wow.
Warte, ich kann auch noch mal nach einem zweiten, ja gut, okay, da ist jetzt 2 Grad, Aber das ist, könnte
es ist kalt.
Sein.
Lass uns damit
es
belassen.
Ist arschkalt, kalt. Genau. Es wird arschkalt sein, es wird arschkalt sein und dementsprechend glaube ich nicht, dass Tua so gut mit diesem Wetter klarkommen wird, ehrlich gesagt. Ja.
Okay, gut. Dann haben wir die AFC, ne?
Das ist vollkommen richtig. Dann würde ich sagen, jumpen wir, beziehungsweise nee, lass mal noch mal ganz kurz einmal zusammenfassend sagen. Also, wir hatten Bills gegen Steelers, da waren wir uns relativ einig, dass die Steelers sich das, dass die Bills sich das natürlich holen. Dann hatten wir Texans gegen Browns. Ich sage Browns, du sagst?
Ich sage auch die Cleveland Browns.
Du sagst
sogar
auch
relativ.
Die Cleveland Browns.
Also okay. Genau, ich habe ja gesagt, die Defense.
Ah, stimmt, genau. Sorry, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Und dann haben wir die Chiefs gegen die Dolphins. Da tippe ich auf die Dolphins und, da tippe ich auf die Chiefs. Sorry, so rum ist richtig. Und du gehst mit?
Ich gehe mit den Dolphins.
Du gehst eher mit den Dolphins.
Meine Tipps haben sich einfach bei dir manifestiert. Das ist das Schöne.
Ja, total. Ja, genau. Ich bin auch heute Abend hier für die Clippers. Extra für dich einmal.
Wollen wir noch über die Verlängerung von Kawhi Leonard reden oder eher nicht?
Ja, können wir gerne machen. Schau
alle Clippers-Fans, Glückwunsch.
Ja, können wir gerne machen, wobei ich glaube, dass wir da sogar mal vielleicht einer Meinung sein können. Gut.
Ich auch raus.
Dann lass uns mal rüberjumpen und zwar in die National Football Conference, die NFC. Und auch da starten wir natürlich mal erstmal mit dem eindeutigsten Matchup, das wir haben. Und das würde ich tatsächlich mal behaupten, dürfte das der Cowboys gegen die Packers sein, oder?
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, das kann man eigentlich, also meiner Meinung nach, ähnlich kurz halten wie das Steelers gegen Bills Matchup. Das mögen die Packers-Fans, die uns gerade zuhören, nicht gerne hören. Aber ja, die Cowboys spielen in Arlington, also zu Hause. Sie sind 15-0, also 15 Siege am Stück in den letzten Heimspielen. Dak Prescott ist, entgegen dem, was mir manch einer erzählen will, der bessere Quarterback. CeeDee Lamb ist vielleicht aktuell der beste Wide Receiver der NFL. Die Defense der Cowboys ist deutlich besser. Also auch hier fehlt mir einfach die Fantasie zu glauben, dass die Packers irgendwie einen Sieg holen. Also das Team ist sehr jung, das Team wird sich entwickeln. Jordan Love hatte Spiele in der Saison, wo er richtig gut aussah. Auch da ist mir der Hype gerade ein bisschen zu viel. Ich verstehe, dass sich Packers-Fans freuen, dass sie vermeintlich einen starken Quarterback gefunden haben. Wir werden sehen, wie es nächste Saison aussehen wird. Aber alles in allem, die Cowboys sind das bessere Team. Ja, die Cowboys choken in den Playoffs gerne mal. Und sie werden wahrscheinlich auch in diesen Playoffs wieder ein Spiel drin haben, wo sie dann einfach nicht performen, wie sie es könnten oder sollten. Aber nicht in der Wildcard-Round gegen die Green Bay Packers. Nicht zu Hause. Den Packers fehlen die Playmaker. Den Packers fehlt die Playoff-Erfahrung, was du gerade ja auch angesprochen hast bei den Dolphins. Also, es gibt keinen Grund, warum die Green Bay Packers dieses Spiel gewinnen sollten und könnten. Außer, nee, ich will es gar nicht irgendwie in den Raum stellen. Also die Cowboys werden das Spiel gewinnen und in der nächsten Runde dann entweder auf, keine Ahnung, die Eagles, die 49ers oder wen auch immer. Ich glaube, die 49ers können sie gar nicht treffen. Aber sie werden jedenfalls auf die Lions, die Eagles oder auf sonst wen treffen. Aber die Packers werden nicht weiterkommen.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, die Cowboys, ja, die haben durch den Choke-Job der Eagles auch ihre Division geholt, heißt, die sind auch momentan so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mental ziemlich im Aufwind. Plus, ich muss da gar nicht mehr viel hinzufügen. Du hast es gesagt, du hast darauf verwiesen, was ich eben bei den Dolphins vorhin gesagt habe, mit der fehlenden Playoff-Erfahrung. Ich finde, dass das tatsächlich bei den Packers sogar noch eklatanter ist, die fehlende Playoff-Erfahrung. Ich meine, die Packers haben sich ja auch nur gerade noch so irgendwie ganz knapp in die Playoffs am Ende reingemogelt. Also sorry an alle Packers-Fans, sorry an die German Packers und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Packers sollten in dieser Saison eigentlich gar nicht in den Playoffs sein. Und so hart das jetzt vielleicht klingen mag, aber es ist einfach, ja, sag ich mal, meine ganz nüchterne Analyse der Packers und der Packers-Saison und des Packers-Teams und so weiter und so fort. Ich gebe dir vollkommen recht, dass sich auch ein Jordan Love noch weiterentwickeln wird und so weiter und so fort, aber es ist nicht das Jahr der Packers. Es ist nicht das Jahr der Packers, in dem sie überraschen werden. Und wie gesagt, das ist so, wenn wir jetzt vorhin über Texans Browns gesprochen haben, ist ein ähnliches Thema bei den Texans wie bei den Packers, ja, auch sehr, sehr unerfahren und so weiter. Sie sollten nicht unbedingt da sein, wo sie sind, aber sie haben halt das deutlich bessere Matchup für die erste Runde. Und wie gesagt, gerade gegen die Cowboys in dieser Saison, die eben sehr, sehr stark performt haben, sehe ich tatsächlich auch wenig Möglichkeiten für die Packers, sich da noch irgendwie in die Divisional Round rein zu mogeln. So, jetzt ist natürlich die Frage, welches Spiel wir als nächstes besprechen. Ich würde sagen, lass uns doch mal mit dem Spiel der Lions gegen die Rams gehen. Dritter gegen Sechster. Detroit zum ersten Mal in 30 Jahren ihre Division geholt. Auch seit langem nicht mehr in den Playoffs gewesen gegen die Rams. Die, ja, ich glaube, auch hier darf man so ehrlich sein, auch nicht unbedingt in den Playoffs stehen sollten, oder?
Ja, also kurzer Einwand, kurzer Zusatz, du hast ja gerade gesagt, Detroit seit langer Zeit mal wieder in den Playoffs und witzigerweise hat die Stadt Detroit sich deswegen auch direkt gedacht, wir machen die Tickets für das Spiel die teuersten von allen Erstrunden Playoff-Matchups. Das günstigste Ticket für das Spiel der Rams gegen die Lions kostet nämlich $430. Also, ja, also können sich dann nicht viele Menschen dort leisten, würde ich mal behaupten, aber das Stadion wird trotzdem voll sein. Ich freue mich sehr auf das Match, weil eben ähnlich wie bei dem einen Match in der AFC lebt auch hier das Match stark von Geschichten. Ne, es ist das Duell Matthew Stafford gegen Jared Goff. Jared Goff wurde aussortiert von den Rams, die sogar noch Picks draufgehauen haben, um Matthew Stafford zu kriegen, um den Super Bowl mit ihm zu gewinnen. Matthew Stafford kehrt nach Detroit zurück, wo er der Top-Quarterback war, zusammen mit Megatron gespielt hat, aber nie den großen Playoff-Erfolg hatte. Er konnte das nie machen, was jetzt die Lions erreicht haben, diesen Division-Sieg. Und das ist ein super, super Matchup. Also die Rams mit einem sehr jungen Team, gerade defensiv, mit super spannenden Geschichten. Matthew Stafford spielt in den letzten Wochen mit einer der besten Quarterbacks der NFL. Kyren Williams etabliert sich als ein richtig guter Running Back. Puka Nacua kommt aus dem Nichts und ist direkt ein absoluter Bombenreceiver. Du hast immer noch Cooper Kupp. Defensiv hast du immer noch Aaron Donald. Auf der anderen Seite hast du diese Detroit Lions Offense um Amon-Ra St. Brown, Jared Goff, Jahmyr Gibbs im Laufspiel, defensiv mit Aiden Hutchinson. Es gibt so viel, was man in dem Match einfach gut finden kann. Ich habe richtig, richtig Bock drauf und glaube aber dann tatsächlich am Ende, dass die Los Angeles Rams gewinnen werden, weil ich einfach sehr, sehr wenig Vertrauen in diese Detroit Lions Defense habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Offensiv macht mir das Spaß und die können ein Feuerwerk abreißen, aber die können sich auch 40 Punkte von jedem Gegner einfangen. Und bei den Rams kommt halt erschwerend jetzt hinzu, dass sie auch zum richtigen Moment halt heiß laufen. Matthew Stafford habe ich angesprochen und ich glaube einfach, dass bei den Rams die Mischung aus Offensive und Defensive besser ist. Ich glaube auch, Sean McVay ist der bessere Head Coach und alles in allem ist deswegen für mich, schlägt für mich diese Wahrscheinlichkeit eher in Richtung Rams aus und ich würde es wahrscheinlich so bei 70-30 einordnen, weil die Lions einfach defensiv, das ist mir einfach zu wenig und das hat man in der Saison immer wieder gesehen.
Ja, ich kann, also ich kann tatsächlich deine Sorgen, deine Bedenken dahingehend definitiv nachvollziehen. Ich muss aber tatsächlich trotzdem sagen, dass ich bei den Lions bleibe. Das hatte ich tatsächlich auch, glaube ich, hier im Podcast schon mal ausgeführt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es im Podcast war, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal irgendwo ausgeführt. Ich mache das auch sehr gerne hier an der Stelle nochmal. Du hast einfach dieses krasse Momentum, ja. Du hast dieses Ding, du weißt, hey, fuck, wir haben was geschafft, was viele Generationen an Detroit Lions Teams vor uns nicht geschafft haben. Ja, das ist ein riesiges Momentum, das man nicht unterschätzen darf. Plus, du hast vorhin gesagt, die Rams, ja, sie haben ja auch noch Cooper Kupp und so, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann war das jetzt nicht unbedingt die allergrößte Saison von Cooper Kupp. Und es kommt ja so ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, es wird so ein bisschen drauf ankommen, ob Cooper Kupp heiß laufen kann, finde ich. Ob er es schafft, sich eben dann so in diese Playoffs reinzuhauen, wie man es vielleicht auch schon von ihm gewöhnt ist, aus den letzten Jahren und so weiter und so fort. Das wird, denke ich mal, ein relativ wichtiger Punkt sein, weil bei allem, was auch er irgendwie jetzt in dieser Saison bisher gebracht hat, glaube ich nicht, dass dir ein Puka Nacua am Ende die Saison rettet, so, oder beziehungsweise dich dann als Receiver Target Number One da irgendwie irgendwo hinbringt, so. Ja, die Defensive hast du angesprochen, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ich meine, allein natürlich auch schon durch Spieler wie Aaron Donald, die halt eben herausragend sind, herausragend spielen können und herausragende Spieler sind auf ihrer Position, hast du natürlich in der Defensive dann sehr, sehr oder ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Teams. Aber trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Detroit Lions mir offensiv besser gefallen als die LA Rams. Du hast schon angesprochen, es passt einfach irgendwie, gerade auch so mit Amon-Ra St. Brown, der stark spielt und so weiter. Deswegen würde ich tatsächlich an dieser Stelle das leichte Chancenplus an die Detroit Lions geben. Auch wieder relativ knapp. Also ich rede hier auch wieder von so 55-45. Und ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das ein Spiel ist, auf das wir uns extrem freuen können, glaube ich. Und das extrem viel Spaß machen wird.
Ich muss halt sagen, für mich ist es halt, also die Lions sind für mich so eine, und das habe ich auch schon mal in einem Artikel für ein Printmagazin geschrieben, die Lions sind für mich halt so ein Team, die machen halt einfach Spaß und das haben sie die letzten Jahre auch. Letzte Saison war es halt so ein Team, das wirkte so wie, ja gut, wir gewinnen halt oder verlieren halt, aber egal, Hauptsache es ist spaßig, uns zuzugucken. In der Saison wirkte das jetzt ein bisschen besser und trotzdem war es so, dass die Lions ihre Spiele oft gewonnen haben, weil sie halt offensiv einfach sehr gut waren. Und ich bin dann halt einfach so, dass ich sage, wem vertraue ich in so einem Spiel mehr? Und dann sage ich, ich vertraue Matthew Stafford mehr als Jared Goff. Ich vertraue dem Receiving Corps aus Puka Nacua und Cooper Kupp mehr als Amon-Ra St. Brown und, keine Ahnung, Reynolds und vielleicht Jameson Williams, wenn er überhaupt spielt. Klar, Sam LaPorta ist halt das große Ding. Da weiß ich gerade gar nicht, ob der spielen kann. Er sah ja wohl ganz okay aus, aber die Verletzung könnte auch ein Hindernis sein. Und dann hast du wirklich nicht mehr so viel offensiv. Und defensiv ist das halt einfach nichts bei den Lions. Also du hast Aiden Hutchinson und dann kommt erstmal lange gar nichts. In der Secondary, ja, weiß ich nicht. Und ich glaube einfach, dass die Rams haben sicherlich nicht die Möglichkeiten nach oben hin, wie die Lions. Wenn die heiß laufen, die Lions, glaube ich, wird es schwer, einen Shootout gegen die Detroit Lions zu gewinnen für die Rams. Aber die Uhr kontrollieren mit Stafford und Kyren Williams und gegebenenfalls die Puka Nacua und Cooper Kupp in der Slot einsetzen. Ich kann mir das eher vorstellen. Ich glaube, die Rams haben einen konkreteren Gameplan. Und ja, deswegen sagt mir mein Gefühl, ich glaube eher, dass die Rams sich da durchsetzen. Aber es ist knapp, das gebe ich zu.
Ja, knapp wird es auf jeden Fall werden. Das steht, denke ich mal, relativ klar fest und da müssen wir auch nicht lange rumdiskutieren. Aber wie gesagt, also ich sehe halt tatsächlich einfach einen leichten Vorteil. Ich kann das tatsächlich auch nicht logisch oder so begründen, sondern es ist einfach vom Gefühl her sehe ich, glaube ich, ehrlich gesagt, so einen gewissen Vorteil eben bei den Detroit Lions. Wie gesagt, das ist einfach gefühlstechnisch, habe ich das so ein bisschen im Urin, in Anführungszeichen, dass die Detroit Lions sich dieses Matchup holen werden und dementsprechend, ja, ist das aber auf jeden Fall auch eins, worauf man sich sehr, sehr freuen kann. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Matchup in dieser ersten Playoff-Runde, in dieser Wildcard-Round der NFL Playoffs. Und das habe ich zum Schluss gesetzt, weil ich glaube, dass das auch eins ist, wo man wieder relativ gut diskutieren kann drüber. Das ist das der Tampa Bay Buccaneers gegen die Philadelphia Eagles.
Ja, willst du mal vorlegen?
Will ich vorlegen? Ob ich das will, weiß ich nicht. Kann ich aber gerne tun. Tampa Bay Buccaneers gegen Philadelphia Eagles. Ich glaube, ich werde gleich von dir dafür geschlachtet, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe wenig Vertrauen in die Eagles. Die haben mir jetzt irgendwie in den letzten Wochen, war das für mich nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, okay, ich gebe ihnen hier einen Safe-Call-Sieg. Ich will damit nicht sagen, dass ich die Buccaneers irgendwie deutlich besser sehe oder so. Auf gar keinen Fall. Ich meine, wenn wir mal in die Regular Season gucken, gab es da ein 25-11 für die Philadelphia Eagles gegen die Buccaneers. Aber irgendwas ist es, was mich an diesen Buccaneers, angeführt von Baker Mayfield, eben dann doch, ja, glauben lässt, dass es keine so klare Kiste wird, wie man sich's vielleicht vorstellt. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, dass ich den Buccaneers diesen Sieg geben würde. Eben auch wieder mit einer ähnlichen Begründung, wie ich sie davor schon gebracht habe, beim Matchup der Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs. Zum einen mal müssen die Eagles auswärts ran. Heißt, sie haben nicht diese krasse Heimmacht, die sie sonst ja auch mitträgt zumindest. Du hast nicht diese völlig gestörten Philadelphia-Fans irgendwie im Rücken, die dich schon alleine weitertragen. Plus vom Gefühl her haben sie mir eben in den letzten Wochen nicht so gefallen. Ich meine, sie haben nicht nur, beziehungsweise ich meine, es war ja lange so, dass sie auch als Favorit galten auf den Number One Seed. Das haben sie nicht hinbekommen. Plus, sie haben sich dann am Ende sogar auch noch von Dallas Cowboys vom Division-Sieg vertreiben lassen. Und ich weiß nicht, vom Momentum her spricht für mich nicht viel für die Philadelphia Eagles, auch wenn ich natürlich gleichzeitig sagen muss, dass man bei den Tampa Bay Buccaneers in diesem Jahr auch wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, beziehungsweise generell in der NFC South, dass das in dieser Saison auch eher so nach dem Motto lief, irgendjemand von uns muss ja in die Playoffs, wer macht's, wer opfert sich. Aber ich glaube irgendwie fällt es mir schwer, an die Philadelphia Eagles zu glauben. Ich weiß es nicht.
Also setzt du auf die Bucks?
Ich glaube, ich würde tatsächlich den Bucks, ja, ich würde den Bucks tatsächlich, tatsächlich würde ich die Bucks leicht vorne sehen.
Okay, also was man ja sagen muss, vielleicht erstmal so angefangen. Die Eagles sind so fulminant in die Saison gestartet, standen glaube ich bei 10-1 oder sowas und alle haben schon prognostiziert, es gibt das Rematch gegen die Chiefs im Super Bowl. Irgendwas, und das habe ich ja vor ein paar Wochen im Podcast ja auch schon gesagt, irgendwas ist dann passiert und jetzt hast du das Problem in den letzten Wochen gehabt, dass die Spiele und die Gegner, gegen die du gespielt hast, so weit unter dir standen, auch wenn du gegen die Giants zum Beispiel verloren hast, du konntest niemanden mehr überzeugen, dass du gute Teams schlagen kannst. Du hast, glaube ich, vorher gegen die 49ers verloren, gegen die Cowboys verloren, und dann spielst du gegen die Cardinals und verlierst, spielst gegen die Giants und verlierst, und selbst wenn du gewonnen hättest, hätten alle gesagt, ja, okay, du schlägst halt die schlechten Teams, aber gegen die guten verlierst du. Also hätte gar nichts an der Wahrnehmung geändert. Und jetzt sind alle auf diesem Bandwagon zu sagen, die Eagles, das war's. Und ja, dann hast du noch die Verletzung von Jalen Hurts, der jetzt gesagt hat, er hat seit dem Spiel gegen die Giants keinen Ball mehr geworfen. Und somit spricht wirklich sehr, 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 sehr viel gegen die Eagles. Bis auf die Tatsache, dass sie halt das deutlich bessere Team sind. Immer noch. Also defensiv ist das sicherlich gerade in der Secondary und auf Linebacker nicht doll. Kevin Byard enttäuscht, nachdem er jetzt von den Titans gekommen ist. Linebacker ist ein Problem, aber du hast immer noch eine gute Defensive Line. Du hast immer noch eine der besten Offensive Lines der Liga. Du hast immer noch AJ Brown, Devante Smith, DeAndre Swift, Dallas Goedert auf Tight End, und die Tampa Bay Buccaneers sind jetzt gerade so ein bisschen in Anführungsstrichen das Opfer dessen, dass alle halt auf diesem Eagles Scheitern Bandwagon sind. Denn nüchtern betrachtet hätten die Buccaneers es absolut verdient gehabt, sich in der letzten Regular Season Woche ebenfalls aus den Playoffs zu verabschieden. Die Saints haben klar gewonnen, und wenn du nicht das Glück gehabt hättest, dass DJ Chark auf Seiten der Carolina Panthers zu blöd ist, einen Ball in die Endzone zu tragen, ohne ihn fallen zu lassen und damit einen Turnover quasi zu generieren und das Touchdown weggenommen wurde, dann verlierst du das Spiel gegen die Carolina Panthers und verlierst die Division noch. Also die Buccaneers haben in den letzten Wochen auch alles andere als guten Football gespielt. Das muss man dazu sagen. Auch Baker Mayfield nicht. Ich finde es eine super Geschichte. Gönn ihm den Bonus, den er jetzt bekommen hat, weil die Buccaneers als Division-Sieger in den Playoffs sind. Good for him. Aber sportlich sind die Buccaneers in den letzten Wochen auch nicht doll. Und somit, wenn du mich fragst, auf wen, ich wende jetzt deine Logik an. In einem Best of Seven würde ich wahrscheinlich sagen, gut, ja, da kommen die Probleme der Eagles vielleicht dann auch ein bisschen mehr raus und da, dann kann es sein, dass die Bucks sich vielleicht in den Rausch spielen und vielleicht das Ding gewinnen. Aber setze ich in einem Spiel darauf, dass ein Team mit Baker Mayfield und was in den letzten Wochen nicht gut gespielt hat, inklusive Baker Mayfield, der hat auch nicht gut gespielt, dass die Philadelphia Eagles mit Jalen Hurts, mit dieser Offense, mit dieser Defensive Line schlagen? Nee, also das ist mir dann auch zu viel. Also ich glaube nicht, dass die Eagles in den Super Bowl kommen. Ich glaube auch nicht, dass sie gegen die Cowboys gewinnen würden oder gegen die 49ers, vielleicht nicht mal gegen die Rams. Aber die Buccaneers sind für mich in den letzten Wochen einfach nicht gut genug, als dass ich jetzt sagen kann, okay, in dem Match traue ich ihnen das zu. Und der machen wir uns jetzt vor. Von einem Heimvorteil muss man jetzt in der Region Tampa Bay auch nicht sprechen. Also da spricht dann für mich in Summe immer noch zu viel für die Eagles. Ganz gleich, dass ich total bei dir bin, dass sie in den letzten Wochen und Monaten ebenfalls nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also das steht außer Frage, aber es ist immer noch unterm Strich besser als das, was die Tampa Bay Buccaneers sind.
Ist ganz witzig, weil es bei mir tatsächlich genau andersrum ist. Ich würde tatsächlich in einer Best-of-Seven-Serie eher den Philadelphia Eagles einen Vorteil geben, weil sie eben das objektiv gesehen bessere Team sind und sich dann mit diesem objektiv gesehen besseren Team in einer Best-of-Seven-Serie meiner Meinung nach eher durchsetzen würden als das schlechtere Team, das vielleicht mit so einem leichten Momentum, wir können es schaffen, wenn wir dieses eine Spiel ziehen, da in die nächste Runde verabschieden könnte.
Ich korrigiere mich, ich sehe die Eagles in beiden Vorteilen. Also ich sehe halt nicht, dass die Buccaneers ein Spiel gewinnen, ich sehe aber auch nicht, dass sie die Serie gewinnen.
Ja, aber da korrigiere ich mich. Das ist ja genau das, was ich meinte. Also ich sehe vor allem in einer Best of Seven Serie, wenn wir darüber sprechen würden, dann würde ich für die Philadelphia Eagles einen klaren Vorteil sehen. In diesem einen Spiel objektiv gesehen, ja, das bessere Team, aber eben mit diesem Problem der letzten Wochen, mit der Tatsache, dass sie nicht nur den First Seed in der AFC, in der NFC gefummelt haben, sondern eben auch noch die Division gefummelt haben, plus eben einfach nicht gut ausgesehen haben. Und dann hast du halt eben bei den Tampa Bay Buccaneers wirklich diese Chance, hey, du kannst dieses Team, das eigentlich über Wochen ganz klar als Nummer 1 gehandelt wurde, dann selbst mit dieser Competition mit den San Francisco 49ers lange als die 1 galt oder als die wahrscheinliche 1 galt, dieses Team können wir schlagen, indem wir dieses eine Spiel dominieren und indem wir dieses eine Spiel ziehen. Plus eben, wie gesagt, natürlich gebe ich dir auch vollkommen recht, dass wir in Tampa Bay nicht von einem großen Heimvorteil sprechen müssen. Da bin ich vollkommen bei dir. Das sehe ich genauso. Aber wir haben eben auch nicht den großen Heimvorteil, den wir bei den Eagles hätten, weil die Eagles-Fans einfach komplett gestört sind. Haben wir
die
eben.
Eagles-Fans reisen nach Tampa Bay, garantiert.
Ja, natürlich, aber nicht in dieser Vielzahl, die wir sie in Philadelphia sehen würden. Weißt du, das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Und du hast eben nicht diese Vielzahl an völlig gestörten Fans und so weiter und so fort. Und ich glaube, also ich halte es jetzt auch nicht für das wahrscheinlichste Szenario, aber einfach auch alleine nur, um hier ein bisschen Spannung reinzubringen, gebe ich den Buccaneers in diesem Fall den leichten Vorteil und sage, dass die Buccaneers sich das Spiel holen. Bums.
Okay.
Also.
Dann fehlt noch die Zusammenfassung einmal, ne?
Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die NFC Cowboys gegen Packers. Da sagen wir beide recht eindeutig, dass sich die Cowboys dieses Spiel holen werden. Das zweite Spiel der NFC ist das der Lions gegen die Rams. Da sind wir ein bisschen geteilter Meinung gewesen. Ich sage, die Lions holen sich das Spiel und du tippst auf die?
Auf die Los Angeles Rams.
Vollkommen richtig. Und Buccaneers gegen Eagles, da waren wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen größerer gespaltener Meinung. Ich sage, die Buccaneers schaffen es, sich dieses Spiel zu ziehen und zwar nicht von der Rangliste, von der Tabelle her, aber zumindest so vom reinen, sage ich mal, nüchternen Draufblicken auf das Spiel den Upset zu schaffen und holen sich den Sieg gegen die Eagles. Und du tippst auf?
Auf die Philadelphia Eagles. Ich glaube, am Ende, wie schon gesagt, macht es dann doch einen Unterschied, dass dort einen Jalen Hurts und so weiter spielen. Deswegen, ich sage, Fly Eagles Fly.
Fly Eagles Fly, die Underdogs dürfen mal wieder zeigen, was sie so können. Nein, aber genau, es wird auf jeden Fall, ich glaube, das kann man sagen, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende erste Playoff-Runde. Wir haben einige Matchups, bei denen wir eben ja nicht sicher sagen konnten, in welche Richtung das Pendel dann schwingen wird. Und dementsprechend bleibt mir jetzt an dieser Stelle natürlich nicht arg viel mehr, als euch ein wundervolles Football-Wochenende zu wünschen. Ganz viel Spaß bei den Matchups, bei den Partien, die wir in dieser Wildcard-Round sehen werden. Hört euch gerne auch nochmal die anderen Podcasts, die wir in dieser Saison so veröffentlicht haben, an. Findet ihr alle eigentlich auf ja, quasi jedem Podcatcher eurer Wahl, wo auch immer ihr gerne eure Podcasts hört und kommt dann auch gerne, slidet uns gerne in unsere DMs. Wenn ihr sagt, Mensch, was verzapfen die denn da für einen Unsinn, oder wenn ihr uns zustimmen wollt, oder wenn ihr dann nach dem Spiel vielleicht sagt, Mensch, ich habe das doch die ganze Zeit schon besser gewusst als ihr. @interceptionft, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram, und Interception der Football Talk auf Facebook. Das waren Patrick Rebin und Kevin Wischüss. Ich danke dir vielmals, Kevin, für deine Zeit, dass du heute mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und sage Tschüss, wir hören uns dann wieder, wenn wir wissen, wer diese Spiele gewonnen hat und wie die Divisional Round in den Playoffs aussehen werden, dann auch mit oder beziehungsweise dann auch im Beisein der Baltimore Ravens und der San Francisco 49ers, die die First Round bei haben. Und natürlich nicht weniger spannend als jetzt in dieser ersten Playoffs-Runde. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sagen Tschüss, wir hören uns bald wieder, wenn es weiter spannend bleibt und immer näher in Richtung des ganz, ganz großen Finales des Super Bowl geht. Bis dann, ciao!
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.